Liebe Geschwister in Christus Jesus, der Vater des Mitleids und Gott allen Zuspruchs, so unser Thema heute Nachmittag. Nach dem Segensgruß, mit dem Paulus jeden seiner Briefe beginnt und der ja in kürzester Form das ganze uns angehende Evangelium enthält: Gnade sei euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nach diesem Segensgruß stimmt Paulus am Anfang des zweiten Korintherbriefs in ein Gebet ein. In ein Gebet. Und er betet mit folgenden Worten: Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Oft übersetzt mit gelobt, aber es steht da gesegnet. Diese für unsere Ohren etwas ungewöhnliche Wortwahl finden wir nur noch im Epheserbrief und im ersten Petrusbrief. Segnen bedeutet wohl sagen, Gutes über jemanden sagen, im Gegensatz zum Fluchen. Gewöhnlich sehen wir beim Segnen Gott als den Handelnden. Er segnet uns, und wenn er über uns Gutes sagt, dann sind es bei ihm keine leeren Worte, sondern was er sagt, das geschieht. Wenn er spricht, steht es da. Darum ist der Segen Gottes nicht nur ein Wohlwort, sondern immer auch eine Wohltat. Wenn Paulus hier die Formulierung gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus gebraucht, dann will er Gutes über Gott sagen. Als Folge all des Guten, das er von Gott empfangen hat. Übrigens lesen wir auch von den Jüngern Jesu im letzten Vers vom Lukasbericht, dass sie nach der Himmelfahrt Jesu nach Jerusalem zurückkehrten, alle Zeit in der Weihestätte waren und Gott lobten und segneten. Das Loben und Preisen ist ja auch ein Segnen Gottes. Wenn wir ihn loben, rühmen und anderen gegenüber preisen für das, was er getan hat und tut und noch tun wird, dann segnen wir Gott. Dann sagen wir Gutes über Gott. Wir segnen ihn nicht, indem wir sagen, gesegnet seist du, sondern indem wir Gutes über ihn sagen. Genauso wenig loben wir Gott, wenn wir sagen, ich lobe dich, sondern wenn ich mit Worten solche Dinge zum Ausdruck bringe, die ihn loben. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Mitleids. Der Vater des Mitleids. Welch ein gutes Wort über unseren Gott und Vater. Welch ein Segenswort über ihn. Er ist der Vater des Mitleids. Vater, das ist ja im buchstäblichen Sinn ein Mann, der ein Kind gezeugt hat. Hier wird das Wort Vater als Redefigur gebraucht, womit gesagt werden soll, dass Gott derjenige ist, von dem das Mitleid abstammt, der es erzeugt. Während der Widerwirker in Johannes 8, Vers 44 als Vater der Lüge gekennzeichnet wird, der also fortwährend Lügen erzeugt. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus jedoch ist der Erzeuger des Mitleids. An anderen Stellen wird er auch als Vater der Herrlichkeit, als Vater der Geister oder als Vater des Lichts bezeichnet. Er ist der Vater des Mitleids. Mitleid, das ist selbst empfundenes Leid über das Unglück eines anderen, so wird es im Duden erklärt. Mitleid ist keine theoretische Kopfangelegenheit, sondern eine Angelegenheit des Herzens. Unser Innerstes wird berührt und bewegt. Wir kennen dies zum Beispiel auch aus Philipper 2, Vers 1 und 2, wo Paulus die Philipper auffordert, wenn innerste Regung und Mitleid noch etwas gelten, so macht meine Freude dadurch vollständig, dass ihr gleichgesinnt seid, ein und dieselbe Liebe habt, in der Seele vereint auf das eine sind. Wenn innerste Regung und Mitleid noch etwas gelten. Für innerste Regung steht im Griechischen das gleiche Wort wie für Eingeweide. Wir sagen im Deutschen ja auch, das geht mir an die Nieren. Das ist hier gemeint, zutiefst berührt sein, tiefstes Mitgefühl haben. Im Griechischen steht das Wort für innerste Regung auch in engem Zusammenhang mit dem Ausdruck, der mit »Es jammert mich« wiedergegeben wird. Als Jesus die Scharen sah, die zu ihm kamen, jammerte es ihn. Er war zutiefst berührt. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter jammerte den Samariter der Anblick des unter die Räuber Gefallenen und er übte an ihm Barmherzigkeit. Und im Gleichnis vom verlorenen Sohn lesen wir Lukas 15, Vers 20, als er, der Sohn, noch weit entfernt war, gewahrte ihn sein Vater, da jammerte er ihn. Und er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn zärtlich. Welch ein wunderbares Bild für unseren Gott und Vater, den Vater des Mitleids. Ist der Vater des Mitleids auch schon auf dich zugelaufen? Hat er dich schon in seine Arme geschlossen? Er ist von deiner Verlorenheit, aber auch von deinem gegenwärtigen Leid und deiner Not zutiefst berührt. Es ist ihm nicht egal, wie es dir geht, und sein Mitleid wird immer zur Tat. Tätig gewordenes Mitleid, das ist Erbarmen oder Barmherzigkeit. Mitleid und Erbarmen, das gehört bei Gott, dem Vater des Mitleids, zusammen. So lesen wir Römer 9, Vers 15, ein Zitat aus 2. Mose 33, 19. Erbarmen werde ich mich, wessen ich mich erbarmen möchte, und Mitleid werde ich haben, mit wem ich Mitleid haben möchte. Mitleid, tiefstes Mitempfinden und Erbarmen, das zur Tat gewordene Mitleid, gehören bei Gott zusammen. Sein Mitleid und sein Erbarmen sind so groß und allumfassend, dass er alle in Widerspenstigkeit einschließt, damit er sich aller erbarme. Denn Gott ist reich an Erbarmen um seiner vielen Liebe willen. Denn Gott ist Liebe und rettet uns nach seiner Barmherzigkeit. Schriftstellen dazu Römer 11, 32, Epheser 2, Vers 4, 1. Johannes 4, Vers 16 und Titus 3, Vers 5. Ja, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus ist der Vater des Mitleids. Dem stimmen wir freudig und dankbar zu und segnen ihn damit. Doch wie jedes Gnadengeschenk Gottes Gabe und Aufgabe zugleich ist, so ist es auch mit dem Mitleid und Erbarmen Gottes. Die Korinther waren in ihrem Innersten eingeengt und Paulus wünscht, dass sie in ihrem Innersten weit werden. Das dürfen auch wir für uns von Gott erbitten, dass unsere Herzen weit werden, voll innerster Regung und Mitleid. Kolosser 3, 12 bis 14 werden wir ermahnt, Daher ziehet an als Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte, als erstes, innigstes Mitleid, an erster Stelle. Denn aus diesem tiefsten Mitempfinden entspringt alles Folgende. Daher ziehet an, innigstes Mitleid, Güte, Demut, Sanftmut, Geduld, einander ertragend und euch gegenseitig Gnade erweisend, wenn jemand gegen jemand anders einen Tadel hat. Wie der Herr euch Gnade erweist, so tut auch ihr es. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Möge es mir und uns allen ein großes Anliegen sein, als geliebte Kinder Gottes innigstes Mitleid anzuziehen. Ein Kleidungsstück, das unsere herrliche Stellung in Christus verkündet. Und möge dieses Mitleid in meinem und deinem Leben sichtbar werden, in Taten voller Barmherzigkeit und freudigem Erbarmen. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Mitleids und Gott allen Zuspruchs. Der Vater des Mitleids ist zugleich auch der Verfüger über allen Zuspruch. Er platziert den Zuspruch, wo und wann er will. Was ist Zuspruch? Die wörtliche Übersetzung des griechischen Wortes lautet abseits rufen. Es geht um vertrauliche Zwiesprache, die sowohl ermutigend und tröstend als auch ermahnend und korrigierend sein kann. Manchmal muss dieses Wort dem Zusammenhang nach auch mit Anflehen wiedergegeben werden. Der Zuspruch kann also sehr intensive Formen annehmen und er geschieht auf vielfältige Art und Weise. In erster Linie denken wir sicher an tröstende, ermutigende und ermahnende Worte. Ja, der Gott allen Zuspruchs spricht zu uns durch sein Wort, das von seinem Geist durchweht ist. Und dieses gottgehauchte Wort ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, auch das ist Zuspruch, zur Erziehung in Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes zubereitet sei, ausgerüstet zu jedem guten Werk, gemäß 2. Timotheus 1, 16, 17. Manchmal reichen wenige Worte, um jemandem zuzusprechen. Ein anderes Mal ist es eine ganze Predigt, so zum Beispiel bei Paulus, als er und seine Begleiter in der Synagoge in Antiochien in Pisidien durch die Synagogenvorsteher aufgefordert wurden, Apostelgeschichte 13, Vers 15 nachzulesen, Männer, Brüder, wenn ihr ein Wort des Zuspruchs an das Volk habt, so sprecht. Ein Wort des Zuspruchs. Und dann beginnt Paulus eine längere Evangeliumsverkündigung. Auch die Worte in einem Brief können zum Zuspruch gereichen. So war es schon zur Zeit der ersten Christen. Lesen wir es Apostelgeschichte 15, Vers 31, als sie den Brief vom Apostelkonzil erhielten, gereichte dieser ihnen zum Zuspruch. Doch Zuspruch umfasst mehr als Worte. Allein die Anwesenheit einer Person kann schon ein ermutigender Zuspruch sein. So lesen wir 2. Korinther 7, Vers 6 und 7. Doch Gott, der den Demütigen zuspricht, der Gott allen Zuspruchs spricht nicht den Stolzen, sondern den Demütigen zu, hat auch uns durch die Anwesenheit des Titus zugesprochen. Nicht allein aber durch seine Anwesenheit, sondern auch durch den Zuspruch, mit dem ihm, dem Titus, bei euch zugesprochen wurde. Er tat uns eure Sehnsucht nach mir kund, euer Wehklagen, euren Eifer für mich, sodass ich mich umso mehr freute. Das war dann die Auswirkung dieses Zuspruchs. Dem Titus war das veränderte Verhalten der Korinther zum ermutigenden Zuspruch geworden. Und als er es dem Paulus berichtete, wurde das, was ihm zum Zuspruch gereichte, auch für Paulus zu einem Zuspruch, der ihn sehr freute. Die Anwesenheit einer Person, das Beobachten von positiven Verhaltensveränderungen und Berichte über solche Veränderungen, all das kann Zuspruch sein. Zuspruch, Ermutigung und Ermahnung geschieht in der Kraft und durch die Wirksamkeit des Geistes Gottes, der uns innewohnt, ja, durch den der Gott des Zuspruchs selbst in uns wohnt. Deshalb bezeichnet Jesus den Heiligen Geist auch mit der personifizierenden Form als den Zusprecher. Der Zusprecher aber, der Geist, der Heilige, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 14, Vers 26. Der Vater des Mitleids ist auch der Gott allen Zuspruchs. Er verfügt aber nicht nur über den Zuspruch, er ist auch die nie versiegende Quelle des Zuspruchs. Denn alles ist aus, durch und zu Gott, so auch der Zuspruch. Und wie der Zuspruch aus Gott entspringt und dann überfließt und weiterfließt, wird uns in unserem Textwort so plastisch vor Augen gemalt. Der Vater des Mitleids und Gott allen Zuspruchs, der uns in all unserer Drangsal zuspricht, damit wir auch anderen in all ihrer Drangsal zusprechen können, durch den Zuspruch, mit dem uns selbst von Gott zugesprochen wird. Denn so, wie die Leiden des Christus in uns überfließen, so fließt auch durch Christus unser Zuspruch über. 2. Korinther 1, 3 bis 5. Vielleicht hilft uns bei diesem Text die Vorstellung an einen dieser römischen Brunnen. Aus der Mitte sprudelt eine Quelle in die oberste und kleinste Schale. Und wenn diese gefüllt ist, dann fließt sie über und ergießt sich in die nächstgrößere Schale. Und so weiter. Der Gott allen Zuspruchs spricht Paulus und seinen Mitarbeitern zu. Diese wiederum können den erhaltenen Zuspruch weitergeben an andere Glaubensgeschwister und diese können auch den empfangenen Zuspruch weitergeben. Aus den eben verlesenen Versen geht aber auch hervor, warum es überhaupt des Zuspruchs bedarf. Die Notwendigkeit für den Zuspruch liegt in den Drangsalen und Leiden. Ohne diese Einengungen und Nöte wäre auch der Zuspruch nicht notwendig. Im Griechischen steht für Drangsal wörtlich Einengung, also etwas, das uns innerlich oder äußerlich beengt. Im Bedeutungswörterbuch heißt es, dass Drangsal ein veralteter Ausdruck für eine bedrängte Lage oder eine mehr oder weniger große Not ist. Luther übersetzt hier mit Trübsal, worunter wir eine traurige und missmutige Stimmung verstehen. Hierfür kennt das Griechische aber ein anderes Wort, das im konkordanten Neuen Testament auch mit Betrübnis übersetzt wird. Einengungen müssen nicht zwangsläufig mit einer trüben Stimmung einhergehen. Deshalb verwendet das konkordante Neue Testament diesen veralteten Ausdruck, um uns die Unterschiede des Griechischen auch im deutschen Text wiederzugeben. Modernere Übersetzungen übertragen oder umschreiben das Wort Drangsal mit viel durchstehen, auf irgendeine Weise leiden oder mit auswegloser Lage. Drangsale und Leiden. Dazu gibt es übrigens auf dem Büchertisch eine gleichnamige Schrift, mit der ihr das Thema vertiefen könnt. Drangsale und Leiden sind bei uns Menschen eher unerwünscht. Wir sehnen uns nach einem beschwerdefreien Leben. Und viele Gläubige behalten diese menschliche Einstellung zu Drangsalen und Leiden bei und werden oft durch falsche Belehrung in der Annahme bestärkt, dass Gott seinen Kindern keine Leiden zumutet und sie möglicherweise nicht richtig glauben, wenn ihnen dennoch Leiden widerfahren. Doch diese Einstellung ist falsch und verursacht nur zusätzliche Not. Solche Glaubensgeschwister werden in Leidenszeiten unsicher und verzagt, werden von Zweifeln an sich selbst, ihrem Glauben und der Liebe Gottes geplagt und ziehen falsche Schlüsse. Mir widerfährt dies oder jenes, weil ich dieses oder jenes getan oder unterlassen habe. Einige wenden sich auch ganz vom Glauben ab und reagieren wie ein Ungläubiger, der angesichts der Not und des Elends in der Welt und dem eigenen Leben nicht an einen Gott der Liebe glauben kann. Die Drangsale und Leiden in dieser Welt haben damit zu tun, dass Gott die Menschen in den Begierden ihrer Herzen, in ehrlose Leidenschaften und in ihren unbewährten Denksinn dahingegeben hat, wie wir es Römer 1 nachlesen können. Die Auswirkungen führen zu vielerlei Leiden, Nöten und sogar selbstgemachten Katastrophen. Durch seinen Heiligen Geist verändert Gott zwar den Denksinn und das Herz seiner Kinder, doch er schützt sie nicht vor Drangsalen und Leiden. Vielmehr gebraucht er diese als Erprobungsmittel für den Glauben, damit der Glaube sich bewährt und die Gläubigen gestärkt aus den Einengungen hervorgehen. Für uns müssen also Drangsale und Leiden weder etwas Befremdliches noch eine Ausnahme sein. Sie gehören einfach zu unserem Leben und wir wissen, dass Gott denen, die Gott lieben, alles, auch Drangsale und Leiden, zum Guten zusammenwirkt. Schon der Herr Jesus hat seine Jünger im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld darauf hingewiesen, dass die Glaubenden nicht vor Drangsalen verschont werden. So lesen wir Matthäus 13, Vers 20 und 21, wo aber auf das Felsige gesät wird, dieser ist es, der das Wort hört und sogleich mit Freuden annimmt. Doch hat er in sich keine Wurzel, sondern ist wetterwendisch. Wenn sich Drangsal oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, strauchelt er sogleich. Drangsal oder Verfolgung um des Wortes willen. Das zeigt uns, dass die Gläubigen nicht nur den Nöten und Leiden des irdischen Lebens ausgesetzt sind, sondern noch zusätzliche Leiden ertragen müssen, um des Glaubens an die Wahrheit, ja, um Christi willen. Und Paulus schreibt in Philippern, Philipper 1, 29 und 30, denn in Gnaden ist euch für Christus gewährt, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Dass der Glaube ein Gnadengeschenk ist, dem stimmen wir freudig zu. Aber geht es nicht zu weit, Leiden um Christi willen auch als Gnadengabe zu bezeichnen? Da es Gottes Wort ist, ist es Wahrheit. Und wenn uns die Augen dafür geöffnet werden, zu erkennen, welche positiven Auswirkungen Drangsale und Leiden haben können, dann werden wir sie auch mehr und mehr als Gnadengabe ansehen können. Nachdem Paulus in Römer 5 auf die Rechtfertigung aus Glauben und den Frieden mit Gott hingewiesen hat, ruft er die Gläubigen auf, sich auch der Erwartung der Herrlichkeit Gottes zu rühmen. Wir rühmen uns der Erwartung der Herrlichkeit Gottes. Und weiter schreibt er, nicht allein aber das, sondern wir mögen uns auch in den Drangsalen rühmen. In Drangsalen, Einengungen, Nöten, Leiden, rühmen? Ist das nicht völlig unmöglich? Doch der Apostel lässt uns mit dieser Anweisung nicht allein. Er zeigt uns, wie dies möglich ist. Wissend, es ist nur möglich, sich in Drangsalen zu rühmen, wenn wir Folgendes wissen. Wissend, dass die Drangsal Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung. Die Bewährung aber Erwartung. Die Erwartung aber lässt nicht zu Schanden werden, weil die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen ist durch den uns gegebenen Heiligen Geist. Hier wird uns eine wunderbare Segenskette vor Augen geführt, die sich aus den Drangsalen ergibt. Eine positive Folge von Ergebnissen, die sich eines aus dem anderen ergibt. Drangsale bewirken zunächst Ausharren. Ausharren wird auch mit Erdulden, Ausdauer und Beharrlichkeit wiedergegeben. Es gilt also, trotz widriger Umstände, eben der Drangsale und Leiden, in etwas auszuharren, darin zu bleiben und es bis zum Ende auszuhalten. Gestärkt durch den Zuspruch und den Blick unverwandt auf ein herrliches Ziel gerichtet. Dieses geduldige Ausharren führt zur Bewährung in widrigen Umständen. Und Bewährung hat es auch mit Gehorsam zu tun und führt zusammen mit dem Zuspruch zu einer zuversichtlichen Erwartung. Diese Zuversicht, das Festhalten an den Verheißungen und Zusagen Gottes, der der Gott allen Zuspruchs ist, das lässt uns auch in Drangsalen und Leiden nicht zu Schanden werden. Denn Gott ist für uns und darum kann uns nichts und niemand von seiner Liebe scheiden. Ja, mögen wir uns auch in Drangsalen rühmen, weil wir wissen, welch positive Auswirkungen die Drangsale bewirken. Paulus ist uns darin ein Vorbild, wenn er beispielsweise schreibt, denn ich rechne damit, dass die Leiden der jetzigen Frist nicht wert sind der Herrlichkeit, die im Begriff steht, in uns enthüllt zu werden. Römer 8, 18. Oder in 2. Korinther 4, Vers 15. Denn alles, und hier meint Paulus die Leiden, denen er um des Evangeliums willen ausgesetzt war, alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade, gemehrt durch die zunehmende Anzahl, in Dank überfließe zur Verherrlichung Gottes. Drangsale haben also nicht nur eine positive Auswirkung auf uns selbst, sondern auch auf unsere Glaubensgeschwister und dienen letztlich der Verherrlichung unseres Gottes. Die Drangsale, die Paulus und seine Mitarbeiter ertragen mussten, hatten positive Auswirkungen, zum Beispiel auf die Korinther. Davon schreibt Paulus im weiteren Verlauf unseres Textes, Vers 6 und 7. Sei es nun, dass wir bedrängt werden, so dient es euch zum Zuspruch und zum Heil. Oder dass uns zugesprochen wird, so ist es euch zum Zuspruch und bewirkt Ausharren in denselben Leiden, die auch wir leiden. Die Drangsale, denen Paulus ausgesetzt war, waren nicht nur äußerliche Kämpfe, sondern auch inwendige Befürchtungen. Die Sorge für alle herausgerufenen Gemeinden. Aus dieser bedrängenden Sorge heraus hatte Paulus den Korinthern geschrieben und sie zu einer gottgemäßen Betrübnis geführt. Dies hatte bei den Korinthern eine Richtungsänderung in ihrem Verhalten bewirkt. Kapitel 7, Vers 10 lesen wir, denn die Betrübnis nach dem Willen Gottes bewirkt Umsinnung zu einem unbereubaren Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt Tod. Auf diese Weise war aus der inneren Bedrängnis des Apostels ein ermahnender Zuspruch erwachsen, der wiederum bei den Korinthern ein heilsames Umsinnen bewirkte und sie sich in ihrem Verhalten fortan als lauter erwiesen. Dies wiederum diente dem Apostel Paulus zum Zuspruch. Er wurde dadurch beruhigt und ermutigt und es löste bei ihm Freude und Dankbarkeit aus. Darauf weist Paulus schon am Beginn des Briefes in unserem Text hin, 1 Vers 7, so wird unsere Zuversicht im Blick auf euch bestätigt, weil wir wissen, dass ihr wie an den Leiden so auch am Zuspruch Teilnehmer seid. Was die Leiden betrifft, nimmt der Apostel Paulus eine Sonderstellung ein. Schon bei seiner Berufung wird dem Ananias vom Herrn gesagt, denn ich werde ihm anzeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Apostelgeschichte 9, Vers 16. Und am Ende seines Wirkens schreibt er aus der Gefangenschaft in Rom den Kolossern, nun freue ich mich in meinen Leiden für euch. Und was noch an Drangsalen des Christus mangelt, ergänze ich an seiner Statt in meinem Fleisch für seine Körperschaft, welche die herausgerufene Gemeinde ist, deren Diener ich wurde, gemäß der Verwaltung Gottes, die mir für euch gegeben ist. Kolosser 1, 24, 25. Paulus als Verwalter der Haushaltung der Gnade durfte einerseits das Wort Gottes vervollständigen, andererseits aber auch die Leiden des Christus in Bezug auf seine Körperschaft ergänzen. Wie sah das bei Paulus als Diener Christi konkret aus? Davon lesen wir ebenfalls im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 23 bis 28. In Mühen übermäßiger als die falschen Apostel und betrügerischen Arbeiter. In Gefängnissen übermäßiger. Unter Schlägen überreichlich, oftmals in Todesgefahr. Von den Juden, also von seinen eigenen Volksgenossen, erhielt ich 5-mal 40 Schläge weniger einen. 3-mal wurde ich mit Ruten gepeitscht, 1-mal wurde ich gesteinigt, 3-mal erlitt ich Schiffbruch. Eine Nacht und einen Tag habe ich im Sumpf verbracht. Oftmals unterwegs war ich Gefahren durch Ströme ausgesetzt, Gefahren durch Wegelagerer, Gefahren durch mein eigenes Geschlecht, Gefahren durch die Nationen, Gefahren in der Stadt, Gefahren in der Wildnis, Gefahren auf dem Meer, Gefahren unter falschen Brüdern. Dazu unter Mühe und Anstrengung, oftmals in durchwachten Nächten, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße, ohne was sich außerdem bei mir zuträgt, das tägliche Überlaufenwerden, die Sorge für alle herausgerufenen Gemeinden. Wir lesen das wie in einem Zeitraffer und haben es vielleicht schon oftmals gelesen. Dennoch können wir uns wohl kaum vorstellen, was der Apostel der Nationen für die Bekanntmachung und Verbreitung des ihm anvertrauten Evangeliums auf sich genommen hat. Er hätte menschlich gesehen allen Grund gehabt zu sagen, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe genug, mir reicht's. Ist das der Dank für all meine Mühe? Doch was sagt dieser Diener Christi? Darum sind wir nicht entmutigt, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verdirbt, so wird doch unser innerer Mensch Tag für Tag erneuert. Denn das augenblickliche, leichte unserer Drangsal ist unvorstellbar. Er nennt das, was wir uns in der ganzen Schwere kaum vorstellen können, leicht. Bewirkt für uns eine alles überragende und zum Überragenden führende äonische Gewichtigkeit der Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Unsere achten, was erblickt wird, sondern auf das, was man nicht erblickt. Denn was erblickt wird, ist kurz befristet, aber was man nicht erblickt, ist äonisch. 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18. Wie geht Paulus mit den Drangsalen und Leiden um? Er wendet den Blick weg von allem Bedrängenden und Einengenden, das ihm äußerliche und innerliche Not bereitet, weil er weiß, dass es irdisch und zeitlich befristet ist, augenblicklich und nur vorübergehend. Stattdessen richtet er seinen Glaubensblick auf das Unsichtbare, die zukünftige Herrlichkeit und wird so am inwendigen Menschen gestärkt und gekräftigt. Er hatte den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus als den Vater des Mitleids und Gott allen Zuspruchs erfahren. Ihm ist in all den Drangsalen Zuspruch von Gott zuteil geworden und das bewirkte bei ihm ein Ausharren in den Leiden. Dadurch bewährte er sich in seinem Dienst und wurde in all dem nicht zu Schanden, sondern ließ sich an der Gnade Gottes genügen und erlebte dabei, dass gerade in seiner Schwachheit die Kraft des Herrn vollkommen gemacht wurde. So schreibt er Kapitel 12, Vers 9 und 10, sehr gern werde ich daher eher die Schwachheiten an mir rühmen, damit die Kraft des Christus über mir zählte. Darum ist mir wohl zumute, selbst in Schwachheiten, unter Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, unter Druck um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich kraftvoll. Das Ausmaß an Drangsalen und Leiden, wie es der Apostel Paulus ertragen musste, werden wir wohl niemals ertragen müssen. Doch gerade deshalb darf er uns als Vorbild dienen und darf uns sein Verhalten zum Zuspruch gereichen. Genau deshalb. Wir sollen seine Nachahmer werden, so wie er Christi Vorbild folgte. Die Prinzipien und Abfolgen, die an seinem Umgang mit Drangsalen und Leiden sichtbar werden, dürfen auch wir anwenden und praktizieren. Doch überfordern wir uns nicht selber. Bevor Paulus sich sehr gerne seiner Schwachheiten rühmen konnte, wandte auch er sich in mehrmaligem, flehentlichem Gebet an den Herrn mit der Bitte um Rettung aus den körperlichen Leiden. Erst auf die Zusage Gottes hin konnte er sich auch seiner Schwachheiten rühmen. Auch wir sind mancherlei Einengungen und Nöten ausgesetzt. Welche Haltung nehmen wir dazu ein? Lehnen wir sie ab und wollen sie aus unserem Leben verbannen? Oder nehmen wir sie als Gnadengeschenke aus der Hand unseres Gottes, der auch für uns zum Vater des Mitleids und Gott allen Zuspruchs werden will? Richten wir unseren Blick weg von allem Äußeren und zeitlich Befristeten auf das Unsichtbare und Bleibende? Harren wir in den Nöten aus, indem wir im Gebet anhaltend flehen und wachsam sind? Erweisen wir uns als Bewährte, die in nichts zu Schanden werden? Und wenn sie dennoch unsicher, entmutigt oder verzagt werden, sich wieder in der Gnade kräftigen? Lassen wir uns in all unseren Nöten und Einengungen zusprechen? Sind wir bereit, Zuspruch anzunehmen? Oder lehnen wir den ermutigenden und ermahnenden Zuspruch ab? Es nützt uns nichts, wenn Gott uns zwar in seinem Wort oder durch die Glaubensgeschwister Zuspruch bereithält und darreicht, wir diesen aber nicht annehmen. Darum ermahnt Paulus die Korinther am Ende des 2. Korintherbriefes: Im Übrigen, Geschwister, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch zusprechen. Nur wenn wir den Zuspruch annehmen, nur wenn uns wirklich Zuspruch zu eigen wurde, nur dann können auch wir anderen zusprechen. Und zwar mit dem Zuspruch, mit dem uns selbst von Gott zugesprochen wurde. Nur dann kann der Zuspruch in uns überfließen auf unsere Glaubensgeschwister. Als Kinder dessen, der der Vater des Mitleids ist, sollte die Not der anderen auch unser Innerstes bewegen, so dass es uns drängt, ihnen mit Barmherzigkeit zu begegnen und ihnen den Zuspruch weiterzugeben. Dazu werden wir auch immer wieder aufgefordert. Darum sprecht einander zu und einer baue den anderen auf, so wie ihr es auch tut. 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Und ich bin überzeugt, ihr werdet es in diesen Tagen auch tun. Beachten wir dabei aber noch einen Warnhinweis. Der Zuspruch darf weder aus Irrtum, noch aus Unlauterkeit, noch aus Betrug erfolgen. Vergleiche 1. Thessalonicher 2, Vers 3. Prüfen wir deshalb, ob unser Zuspruch in der Wahrheit des Wortes Gottes gegründet ist und ob unsere Motive und Beweggründe rein und unsere Absichten aufrichtig und ehrlich sind. Will ich mich mit ermutigendem Zuspruch bei anderen einschmeicheln oder einen Vorteil für mich herausholen? Geschieht mein ermahnender Zuspruch aus Überheblichkeit oder damit ich besser dastehe als andere? Der Herr kennt die Beweggründe und er wird sie vor der Preisrichterbühne offenbar machen. Darum beachten wir doch auch bei der Weitergabe von Zuspruch die goldene Regel von Epheser 4, 29. Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, sondern nur ein gutes, wenn es der Auferbauung bedarf, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Ich schließe mit dem Gebetswunsch aus 2. Thessalonicher 2, 16 und 17. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns liebt und uns äonischen Zuspruch, also Zuspruch, der über das augenblickliche Leichte unserer Drangsal hinausreicht, der uns äonischen Zuspruch und gute Zuversicht in Gnaden gibt, spreche euren Herzen zu und festige euch in jedem guten Werk und Amen.